Noch mal kurz besinnen. Dann noch was offen war. Aber ich habe den Nagel ja recht tief geschlagen, nicht? Recht klar sein. Bitte. Deine Reaktion darauf ist völlig normal, weil ich in meinem Vormittagsbeitrag mal ganz bewusst all die wilden Triebe beschnitten habe, die also die seelische Kopie von Gegenwart Gottes offenbaren sollte, inklusive Selbstbetrug. Ich habe nur einen korrigierenden Gegensatz reingebracht und das war natürlich zu schwach, aber ich wiederhole ihn nochmal. Indem ich sagte, ja, was wollen wir nun tun? Wollen wir nicht mehr in Gottes Haus gehen? Wollen wir nicht mehr dastehen und die Hände heben? Weil das, oder wie auch immer, seelische Erinnerungsmanifestationen pflegen als Brücke in die Gegenwart Gottes? Nein. Diese Dinge können geschehen. Nur, woran hängt unser Herz? Lassen wir uns von äußerlichen, seelischen oder manchmal auch, die Bibel spricht ja, wir können uns auch selber betrügen. Lassen wir uns durch unsere unterbewussten Speicher ablenken von dem Echten der Gegenwart Gottes oder nicht. Darum ging es. Ich unterstreiche deine Aussage, dass etwas Wunderbares sein kann, dass man im Hause Gottes zusammenkommt. Die Gegenwart Gottes ist einfach da. Gott wohnt jetzt nicht in Häusern aus Stein, aber er wohnt in Menschen. Und wenn diese Menschen zusammenkommen, dann kann man das merken, dass die Gegenwart Gottes da ist. Einfach eine super Atmosphäre auch da ist, ja. Ja? Bitte?
Ich würde fragen, wie du damit umgehst, wenn du irgendwo hinkommst oder in deiner eigenen Gemeinde, das ist besser, in deiner eigenen Gemeinde und da ist jemand und der steht vorne und der hat auch die Autorität vorne zu stehen und du merkst, der macht genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Nämlich, wir stehen jetzt alle auf, wir heben jetzt alle die Hände. Gehst du dann in Fürbitte? Und machst mit oder sperrst du dich dagegen? Und gehst die Gefahr ein als Rebell gestellt?
Ich mache das Zweite, ich gehe mit. Ich habe gemerkt, dass wir von Gott aufgefordert werden, gesetzte Autorität zu achten. Da gibt es auch einen Bibelvers, den ich jetzt nicht mit Kapitel und so weiter drauf habe. Ich zitiere ihn frei. Da werden die Angestellten, früher die Sklaven, aufgefordert, ihren Herrn sich unterzuordnen. Und dann gibt es so einen kleinen Nebenkommentar, nicht nur den Milden und Guten, sondern auch den Bösen. Also das Thema Autorität, sich unterordnen, ist einfach ein Gottesprinzip. Sicherlich, wir sollen Gott zuallererst uns unterordnen, aber was ich in der von dir beschriebenen Situation denken würde, ist folgende. Ich sehe den Formalisten da vorne. Man spürt, er ist unecht, er manipuliert. Aber ich lasse mich nicht manipulieren. Ich stehe jetzt auf und preise meinen Gott, weil ich bin echt. So lege ich das Echte, was in mir lebt, rein in den Formalismus. Weil die Form bringt ja nicht die Gegenwart Gottes. Aber die Gegenwart Gottes braucht Formen. Hilft das? Okay. Gehen wir ins nächste Thema mal rein. Wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Jetzt gehen wir mal in die ganz persönliche Ebene, praktische Ebene. Und ich lese eingangs aus Markus 6, Vers 31. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. So, jetzt haben wir mal reingeschaut in das Leben, in das Alltagsleben von Jesus, als er auf dieser Erde war. Ich weiß, dass zu diesem großen Thema stille Zeit mit Gott eine gesetzliche Aura mitschwingt, je nach Erziehung. Und habe oft gerungen, auch mit mir selbst, was ist der richtige Weg. Es gibt einige Bibelausleger, ich denke besonders an meine evangelisch-lutherische Zeit und dem ersten theologischen Seminar, wo ich mich aufhielt, bevor ich nach Berühr kam, dort in der Hermannsburger Missionsschule von der evangelischen Kirche Hannover. Da war also morgens um 5 in der kleinen Kapelle für alle Studenten stille Zeit angesagt. Und das war hochinteressant für mich da in diesem Vierteljahr, mich selbst zu beobachten und auch andere zu beobachten. Und ich erinnere mich, dass da einige also echt durchhingen, weil das war ihre Zeit, wo sie ihre zweite Tiefschlafphase hatten. Und andere, die waren also putzmunter morgens um 5, guckten mit verklärtem Auge einen an und waren voll dabei. Es war also so eine Wach- und Schlafgesellschaft in diesem Morgen, je nach Typ. Das will ich nochmal mit euch näher untersuchen. Wie ist es mit der Zeit mit Gott? Wie verbringt man die? Gibt es da so ein einheitliches Muster? Ich werde das oft gefragt, gerade von jüngeren Studenten. Ingolf, sag mal, wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Weil sie erhoffen sich von den Antworten irgendwie etwas an geistlicher Kopie und sagen, der verrät mir jetzt den Trick und dann komme ich in ähnliche geistliche Sphären des Dienstes rein. Stelle aber fest, dass ich keine Pauschalantworten geben kann. Und ich möchte auch verschiedene Prägungen einfach mal hinterfragen. Deswegen habe ich diesen Eingangsvers vorgelesen. Prägung, wie zum Beispiel ich in der lutherischen Kirche gekriegt habe, dass Jesus so ein unheimlich meditativer Typ war, der verklärt durchs Leben ging und die Ruhe in Person und ständig mehr oder weniger in Andacht und sphärisch in der Höhenverbindung zu Gott. Dieser Vers sagt, dass Jesus jede Menge getan hat in der Zuwendung zum Nächsten und dass seine Jünger auch mitschuften mussten. So doll, dass noch nicht mal Zeit zum Essen war. Und ich habe diesen Text gelesen, um diese meditative Jesus-Vorstellung einfach mal zu kippen. Weil das ist nicht so richtig. Man muss schon ein Gesamtbild malen, wer Jesus wirklich war und wie er es mit seiner Gottesbeziehung hielt. Und da stellen wir nüchtern fest, boah, der hatte auch Arbeitsstress. Und wenn man bedenkt, dass manchmal 5 Minuten reichen könnten, um was zu essen, und er noch nicht mal die hatte, ja, und dann klingt er sich aus der ganzen Gesellschaft. Es wäre ja immer noch mehr zu tun. Aber er klingt sich dann aus, reißt sich raus und nimmt seine Mitarbeiter mit und sagt ihnen dann, kommt, ruht ein wenig. Auch die Betonung ein wenig ist interessant. Ja, habt ihr es? Das passt jetzt überhaupt nicht, meine Einführung zur stillen Zeit mit Gott und so. So, wenn ich jetzt die Frage stelle hier zu dem Thema, wie verbringst du deine Zeit mit Gott, dann darfst du dir selber deine Antwort geben. Du solltest zumindest in der Lage sein, diese Frage zu beantworten. Wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Überleg mal kurz. Wie würde deine Antwort lauten? Du wirst sie nicht laut sagen. Ich sehe, dass es auch in dem Leben von Jesus ein Spannungsfeld gibt zwischen Dienstgesinnung und Stille und Ruhe, zwischen der Herausforderung einer unerretteten Gesellschaft, in der er sich bewegte, und zugleich aber auch seinem begrenzten Leib auch die nötige Ausgleichsruhe zu geben, um sich vor einem Burnout zu schützen. Ich jedenfalls in meiner lutherischen Zeit wurde so geprägt, bevor du morgens um 6 losgehst und dich der Berufswelt stellst oder dem Studium stellst, halte deine stille Zeit. Und man verwies auf Jesus, der nach seiner Gewohnheit vor Anbruch des Tages Zeit mit Gott nahm. Man muss natürlich sehen, Anbruch des Tages ist da unten Nahe Osten, näher Richtung Äquator. So roundabout 7 Uhr geht dort die Sonne auf. Das ist eigentlich recht regelmäßig im Gegensatz hier zu uns oder zu Finnland, wo große Schwankungen sind. Jesus hat vor Beginn des Tages Zeit mit Gott genommen. Das stelle ich einfach nur mal fest. Jesus hat darüber hinaus auch Leute versucht, ihre stille Zeit nicht so zu leben oder ihre Zeit mit Gott, damit sie vor anderen Menschen eine Aufwertung erleben. Ich sage es mal mit einem anderen Satz: Was du in deiner Beziehung zu Gott bist, das kannst du am besten sehen, wenn du alleine bist. Innerhalb einer Gemeinschaft ist man gerne bereit, sich entweder mitziehen zu lassen oder sogar ein Himmelstürmer zu sein. Der Mensch ist so, er sucht Anerkennung, er ist fast süchtig danach. Und wenn er sich besonders hingegeben zu Gott äußert, auch so in einer Gemeinschaft wie hier, kann es sein, dass einige Leute, oder er meint, dass einige Leute ihn deswegen bewundern, dass er so hingegeben ist zu Gott, wie er sich da denn verhält. Das kann sich sehr unterschiedlich niederschlagen, entweder durch lange Gebete oder durch auch besonders beeindruckende Emotionen, die in der Zeit in Gottes Gegenwart demonstriert werden. Ihr merkt, ich bin gerade wieder bei den wilden Trieben. Und ich gehe diese wilden Triebe an, weil es geht uns ja um Echtes bei diesem Thema. Und um heilige Natürlichkeit in diesem gelebten Prozess. So, die ganze Motivationsfrage ist also mit auf dem Tablett bei, wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Und Jesus selbst hat das so hingekriegt. Matthäus 6, Vers 6 hat der fremdmotivierte Beter ins berühmte Kämmerlein geschickt. Weil die waren in ihrer Zeit mit Gott motiviert durch Anerkennungssuche bei anderen Leuten. Und so standen sie dann an den Ecken. Das kann man eigentlich also bis heute sehen in Israel. Ich bin da alle 2-3 Jahre mit einer Reisegruppe. Überwiegend also Nichtgläubige, weil die bekennen sich da sehr gut, wenn sie das alles mal sehen, was in der Bibel steht. Und dann ist das ganz normal. Dann ist dann der Rabbiner und steht da und hält sein Gebet. Oder Flughafen Zürich, wo ich öfters bin, ab einer 10er-Gruppe Juden, dann wird erstmal eine Runde gebetet. Ne? Das ist alles sehr eindrucksvoll. Und Jesus schickt diese Leute ins Kämmerlein. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, also nicht ein bisschen aufstehen lassen, dass wenn einer im Flur vorbeigeht, dich beten sieht, wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das heißt, Jesus verheißt ganz klar, dass eine Gottesbeziehung nie schlecht ist für den Menschen oder negativ sich auswirkt, sondern Himmelsbelohnung auf den Menschen bringt. Und diese Motivation ist offensichtlich legitim, dass man mit Gott zusammen ist, weil hinten was rauskommt. Im positiven Sinn. Und ich mache das eigentlich auch in meiner Beziehung zu meiner Frau. Ich wende mich ihr zu, weil ihre Zuwendungen sind köstlich. Ne? So. Das ist nie eine Einbahnstraße-Zuwendung. So, wer also denkt, die Zeit mit Gott sei eine Einbahnstraße, wir müssen jetzt eine Gottesaufmerksamkeit leisten, ist schon mal falsch gepolt. Ist nicht biblisch gesund ausgerichtet. Jesus selbst lehrt, Gott, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Bei der Zeit mit Gott geht es also vorrangig um Liebe. Es geht darum, dass wir eingeladen werden, wir dürfen mit Gott zusammen sein. Aus diesem Sinn würde ich gar nicht sagen, Christen müssen beten. Den Satz würde ich an deiner Stelle beerdigen. Wir dürfen. Wir dürfen mit Gott reden. Wir haben Audienz. Es ist ein Vorrecht. Und wir haben auch den Durchgangsschein, den Namen Jesu. Wir dürfen in seinem Namen in die Gegenwart Gottes treten. Denn als Jesus sein Opfer für uns brachte, war der Vorhang zerrissen. Und wir haben Zutritt zur Gegenwart Gottes. Vorher haben wir nicht im Namen Jesu gebeten. Jetzt dürfen wir im Namen Jesu beten. Und er hat wirklich allerbeste Kontakte zu dem Gott der Bibel. Und bringt uns so in eine wunderbare Beziehungsebene. Es gibt bestimmte große Persönlichkeiten, an die kommt man schwer ran. Ich wollte mal unserem Bundespräsidenten sprechen in einer Sache, als es ums Partnerschaftsgesetz ging. Und er bat doch, die Sache brieflich abzuwickeln. Klar, ich weiß, die Leute haben ihre Entscheidungsfreiheit, wen sie ranlassen, haben auch einen vollen Tag. Und ich muss damit leben. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich jemanden hätte, der mir da Zugang verschaffen könnte, hatte ich aber nicht. So muss man dann leben. Wir haben jemanden, der uns Zugang verschafft zu Gott. Wir dürfen beten. Ich will diesen Beziehungsgrundsatz, wie verbringst du deine Zeit mit Gott, nach dem Motto Liebe besonders hervorheben. Und deswegen habe ich gesagt, Christen müssen nicht beten, sie dürfen. Es sollte motivations- bzw. auch bedürfnisorientiert sein. Wenn mir jemand sagen müsste, Ingolf, heute ist Montag, du musst jetzt aber wieder Zeit mit deiner Frau verbringen, würde ich sagen, das stimmt was nicht. An unserer Beziehung. Wenn mir ein anderer das so sagen muss. Ich will mit ihr Zeit verbringen. Und obwohl ich nicht zu Hause war, habe ich gestern mit ihr gesprochen. Lange. Telekom freut sich. Es war mir ein Bedürfnis, die Beziehung zu pflegen zu ihr. Und heute Morgen auch. Obwohl ich sie heute Nacht irgendwann wieder sehe, wenn ich reinkomme. Weißt du? Meine Beziehung zu Gott geprägt von Liebe, motiviert von Liebe. So, lass mal diesen gesetzlichen Ballast beiseite. Und ich werde dir jetzt einige Punkte geben, aus denen heraus du ein bisschen auch dich selbst aufgewertet und verstanden fühlst, wie man denn diese Beziehung verbringt. Ich habe mich nach Hajo nicht erkundigt, wie er seine Zeit mit seiner Frau verbringt. Das ist auch seine Sache. Ich lebe meine Sache. Und die Frage, wie verbringst du deine Zeit mit Gott, ist eine ganz persönliche Sache. Eine ganz persönliche Sache. Und auch der Bibellehrer muss nicht unbedingt sich da einmischen in alle Details. Wenn nur eins gewährleistet ist, Liebe zwischen Mensch und Gott. Weil die Liebe ist eine starke Macht, ist die stärkste Macht. Und die regelt und löst ja das Gesetz komplett ab. Amen?
Amen.
Hey, das war wichtig. Das war wichtig. Wer also jetzt Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hören will, hat gesetzliche Tendenzen. Liebe aber findet seine Praxis. Weil Liebe ordnet Dinge. Gegen die Liebe gibt es kein Gesetz, sagt die Schrift. Da kann das Gesetz nicht mehr nachhelfen, weil die Liebe, die Gott in unser Herz legt, das Gesetz erfüllt. Wenn Liebe in mir ist zu Gott, habe ich das Bedürfnis, mit Gott zu reden. Und man muss mir nicht sagen, du musst aber mit Gott reden, wenn du ein Christ bist. Oder man sagt dann ja beten. Solche Trainingseinheiten wird es immer wieder geben. Nun kann man sagen, ja, ich will den Menschen ja nicht gesetzlich machen, ich will ihn nur gewöhnen. Das ist ein Argument, das kann man stehen lassen. Denn Jesus tat auch nach seiner Gewohnheit. Tat es so, dass er am Morgen aufstand und erstmal die Zeit mit Gott nahm. Nur der gesetzliche Druck, der sollte nicht auf uns liegen. Weil wie fällt eine Beziehung, eine Begegnung aus, die durch gesetzlichen Druck hergestellt ist? Da hat keine gute Qualität. Und Gott geht es nicht um die Zeit- und Pflichterfüllung der Beziehung, sondern ihm geht es um die Qualität der Beziehung. Hat man sich was zu sagen oder nicht? Ich weiß, damals als Jugendlicher war ich geprägt worden, auch mit Uhrzeiten und so. Und dann, wie lange muss ich denn noch? Während, als ich damals dann verliebt war, da habe ich gedacht, was, schon so spät? Dann ist man eher anders überrascht. Aber das Gesetz sagt, wie lange muss ich denn noch? Und die Liebe sagt, die Zeit vergeht wie im Flug. Das sind also die beiden Richtungen, die musst du persönlich entscheiden, welche Richtung du willst. Wenn du gesetzlich geprägt bist in dieser Sache, wirst du immer mit schlechten Gefühlen und Schuldgefühlen rumlaufen. Man sagt ja unter Pastoren auch so einen netten Satz, wenn du deinen Kollegen demütigen willst, Sayo, frag ihn nach seinem Gebetsleben. Warum? Weil man weiß, es hätte immer noch mehr Zeit sein können. Also ich könnte vom Beruf Ehemann sein, das würde mich völlig ausfüllen mit meiner Frau. Wir verstehen das Leben dermaßen interessant zu gestalten. Uns fehlt es auch nicht an Kreativität und Unternehmungsgeist. Also das könnte ich vom Beruf machen, Sie auch. Ehefrau, Ehemann. Irgendwann kam das erste Kind, dann kam das zweite, dritte und vierte und so weiter. Nein, bei vier war dann Schluss. Mit und so weiter meinte ich dann mein Pflegesohn. Und jedes Kind braucht auch noch Aufmerksamkeit. Das war natürlich dann auf dem Rücken unserer Beziehung. Und dann kam später das Studium, beziehungsweise ja auch der Beruf. Und dann kleine Gemeinde, größere Gemeinde und so weiter. Und immer mehr und immer mehr. Und so gibt es eine Menge zu tun. Und trotzdem, nach 27 Jahren, oder knapp 28 Jahren Ehe sein, kann ich sagen, wir lieben uns und suchen unseren Kontakt. Obwohl es eine Menge zu tun gibt. Wir müssen uns manchmal richtig wegreißen von diesen Tätigkeiten, um noch die Beziehung zu pflegen. Und dann sagen wir uns manchmal, wir vermissen uns sehr. Und dann sage ich immer, ja, wir leben ein lebendiges Opfer, liebe Frau, nach Römer 12, Vers 2. Ein lebendiges Opfer. Ja. Und so muss auch Jesus empfunden haben, als er sich den Mitmenschen zuwandt und sagt, Mensch, Herr, ich lebe ein lebendiges Opfer, ich würde ja lieber mit dir zusammen sein, nur wir beide hinter Klostermauern, in einer Zelle, wo mich nicht ablenkt, nur wir beide. Aber da ist so viel Not. Da ist so viel Bedürfnis, so viel Orientierungslosigkeit, wende ich mich ihnen zu. Und das ohne schlechte Gewissen. Meine Frau hat mich freigesetzt und sagt, geh. Und ich weiß, dass auch mein Gott mich freigesetzt hat und sagt, wende dich den Menschen zu. Und während ich das tue, heißt das jetzt nicht, ich bin völlig Gottabstinenz oder auch mit meiner Frau nicht verbunden. Während ich hier spreche, kann ich sagen, ich liebe sie und ich liebe auch meinen Gott. meine Beziehung leidet jetzt nicht, weil die Liebe lebt. Und sie ist da, während ich diene. Und ich habe überhaupt keine Schuldgefühle, dass ich jetzt gerade nicht in der Kämmerlein auf den Knien bin. Verstehen? Alles hat seine Zeit. Auch hierin. Ich habe etwas Befreiendes gelesen als junger Student, habe das auch übernommen, weil ich eben auch solche gesetzlichen Strukturen mitbekommen habe, die mir viel Mühe machten. Gerade Römer 7, Vers 6, wo Paulus die Wirkung des Gesetzes aufarbeitet, hör mal gut zu, ich zitiere mal frei, da heißt es, ich muss es genau lesen, also als er noch nicht um das Gesetz wusste, da hat er sich keinen Kopf gemacht, um es mal auf Straßendeutsch zu sagen. Aber als das Gesetz sagte, lass dich nicht gelüsten, ergriff die Lust in mir ihre Macht und ich gelüstete. Also das Gesetz ist eigentlich nicht dazu da, uns zum Leben zu erziehen, sondern uns lediglich unsere Sündhaftigkeit bewusst zu machen. Das Gesetz ist nicht vorrangig dazu da, uns zu erziehen, sondern uns unsere Sündhaftigkeit bewusst zu machen. So, und wenn dir gesetzlich beigebracht worden ist, deine Beziehung zu Gott zu pflegen, brauche ich kein Prophet zu sein, um dir zu sagen, dass das bei dir ganz schlecht aussieht mit deiner Zeit mit Gott. Du weißt alles, aber das, was du weißt, heißt noch lange nicht, dass du es tust. Römer 7, Vers 8. Denn die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber die Gebote kamen, lebte die Sünde auf. Kannst du das begreifen? Ich aber starb, ja, 1000 Tode. Du Leute, ich habe wirklich eine ganze Menge Seelsorge-Schrott gehabt von Leuten, die gesetzlich erzogen worden sind und sich psychisch verausgabt haben. Unter diesem ständigen Druck der Vorwürfe. Du hast es wieder nicht und du bist Gott wieder nicht gerecht geworden und hast schon wieder keine stille Zeit. Und das ist nicht die Motivation, mit der man Beziehung pflegt. Ich wünschte, ich könnte durch meine Worte eine große Beerdigung durchführen, wo wir all diese Schuldgefühle wegtun und sagen, nein, Befreiungsschlag. Es geht um Liebesbeziehung. Darum geht es und nicht um nichts anderes. So, wenn du Römer 7 studierst, gerade bis hier zum 10.11. Vers zu diesem Aspekt, dann wirst du einiges begreifen. Warum denn deine Erziehung, wenn sie denn gesetzlich und mit Schuldgefühlen gepaart war, dich gerade kontraproduktiv entwickeln ließ? Dass du eben einer bist, der wenig stille Zeit macht und eben keiner ist, der sich ins Kämmerchen einschließt, um dort auf den Knien den Herrn zu suchen. Ich kehre mal zurück zu dem Punkt, der mir geholfen hat. Und das war, als ich die Biografie von Smith Wigglesworth gelesen habe. Und der wurde auch mal von jungen Studenten gefragt, auf einer Bibelschule, wie er es denn mit dem Gebet halte. Und seine Antwort kernig, er bete nie länger als 10 Minuten. Boah, da ist man erstmal erstaunt, dass man sagt, wie kann er denn so vollmächtig sein, wenn er so ein kurzatmiger Beter ist. Aber dann kommt das Aber, es vergehen kaum 10 Minuten, dass ich nicht wieder bete. Gut, wir wissen, auch er hat gedient und seine Predigten dauerten bis zu 2 Stunden. Da hat er dann nicht gebetet. Aber so über den Daumen hat er da eine Faustformel vermittelt. Und er braucht ja auch seinen Schlaf. Aber so, er war so viel in Verbindung mit Gott, wo immer er war. Und er war keiner, der also als Mönch eingeschlossen war, sondern er war hochaktiv, der Mann. Es ist also möglich, zum einen inmitten von Aktivität zu leben und trotzdem mit dem Herrn in Verbindung zu sein. So, ich bete meistens in neuen Zungen innerlich, während ich lehre, unterweise oder predige. Das kann man, das trainiert sich, wenn man viel Sprachen redet. Dazu brauche ich dann nicht den Verstand und kann trotzdem in der Geistesverbindung leben oder im Geiste wandeln, weil ich weiß, er tut es dann über Bitten und Verstehen und lenkt Herz und Gedanken. Meine Frau, die hat mir mal aus einem Buch etwas erzählt, und zwar von Colin Oakwards Frau. Der Titel heißt Mein Gott, sein Gott. Und Frauen sind ja in der Regel disziplinierter als Männer in vielen Dingen. Oh. Ja, ist so. Also, Gabe Gottes. Und sie hat das nicht so verstanden. Also, sie war in ihrer Disziplin in dem Bereich Andachten und Sein vor Gott ordentlich erzogen worden. Und erlebte aber in ihrem unmittelbaren Alltag wenig von Gott, auch wenig eingesetzt. Und ihr Mann, der fast in einer gewissen Oberflächlichkeit durchs Leben hetzte, den gebrauchte Gott so wunderbar. Da schreibt sie so ein bisschen ihren Gottesprotest aus in diesem Buch und sagt, sag mal, sind da zwei Götter? Sein Gott, mein Gott? Und das ist so unterschiedlich, so verschieden, was darüber kommt. Sie dachte in ganz bestimmten Leistungsstrukturen und sagt, so und so viel beten bringt so und so viel geistigen Erfolg, und dachte, darin könnte sie jetzt messen, wie das abzulaufen hat. Aber niemand sieht in das Herz. Wir sehen, was vor Augen ist. Und wenn der Nächste nicht sieht, wie stark unser Geist ständig in Verbindung ist mit Gott, was ja auch eine Art Kämmerlein ist, das zugeschlossen ist, wo es keiner mitbekommt, dann ist man schnell falsch in seiner Analyse. So, ich möchte mal 7 gängige Varianten euch mitteilen, wie man die Zeit mit Gott verbringen kann. Erstens, ja, Zugang zu Gott durch Stille. Es gibt einen gewissen Typus von Mensch. Ich habe ja immer wieder die Versuche seitens der Psychologen und der Philosophen, den Mensch zu studieren, ihn zu verstehen. Und es gibt da die 4 Grundtemperamente von dem griechischen Philosoph Plato, wenn ich es recht erinnere. Und dann gibt es die neue Einteilung in 11 Seelen, Kennmerkmale von einem katholischen Priester und evangelischen Pfarrer. Das erschien vor 34 Jahren, sehr interessant, hochinteressant und. Ich entdecke aber aus meiner Seelsorgeeinsicht, dass es bestimmte Christen gibt, die haben eine Liebe zur Stille, die ist erstaunlich. Das sind tatsächlich so meditative Typen, die auch irgendwie eine Grunddisziplin in sich tragen, sowas tatsächlich zu leben. Und wenn die so in die Stille reingehen, dann öffnet sich für sie der Himmel. Stille bedeutet wirklich Stille. Die gehen in einen Raum, machen da nicht viel Spektakel vor Gott, auch keine äußeren Übungen. Die sitzen oder liegen und sind vor Gott. In Stille. Und alles, was bei denen läuft, sind Herzensgedanken. So eine Art innere Kommunikation. Wenn die also einen Raum oder ein Gebäude betreten, wo es still ist, kein Bahnlärm, kein Autolärm, kein Menschenlärm, kein Fluglärm, dann ist für die der Himmel schon offen. Stille allein ist für die das Angenehmste, was es auf dieser Erde gibt. Das liegt am Typ. Wirklich am Typ. Es gibt Leute, wenn es bei denen still wird, dann wird es für die unheimlich. Dann werden die unruhig. Dann muss mal flux eine CD angemacht werden mit Lobpreislieder und so weiter. Also so ganz still mögen die das nicht. Dann fällt ihnen die Decke auf den Kopf. Die kriegen dann Enge. Aber andere Leute kriegen Weite im geistlichen Sinn. Ich sehe auch, dass unser Herr das getan hat. Er hat auch seine Stille gesucht, indem er sich zurückzog. Lukas 5, Vers 16. Jesus lebte diese Zeit, diese Variante von Zeit zu Zeit. Und gerade diesen Vers, ich lese ihn mal vor, zeigt, dass Jesus dieser Sache doch eine angemessene Priorität gegeben hat. Wir werden die verschiedenen Varianten der Beziehung mit Gott bei Jesus finden. Das heißt aber nicht, dass jeder andere Mensch genauso funktioniert. Hört mal, was ich damit sage. Jesus, er offenbarte den neuen Menschen, und zwar in seiner kompletten Form. Ich meine damit, während du die Menschen in Charakterform und Typen einteilen kannst, kannst du das bei Jesus nicht. Jesus war Sanguiniker, aber er auch, war auch Phlegmatiker. Jesus war alles in allem, ohne Sünde. Er hatte alle Temperamente in geheiligter Form in einer Person. Auch alle Dienstbegabung. Er war Apostel, er war Prophet, er war Evangelist, er war Lehrer und er war Hirte. Er hat den ganzen Menschen in seiner Vollständigkeit dargestellt, während wir halt ein Abglanz davon sind, einen Typus darstellen und die Gemeinde ja auch erst in ihrer kompletten Form das gegenüber, den Leib gegenüber Jesus dem Haupt darstellt. So, wenn wir jetzt, wenn ich verschiedene Bibelargumentationen bringe, wie Jesus seine Beziehung zu Gott gepflegt hat, dann widerspiegelt das, guck mal, das ist ein Wesenszug, den Jesus in sich trug und den liebst du, das bist du. Das ist deine Widerspiegelung von Jesus. Ich lese mal Lukas 5, Vers 15 erst. Aber die Rede über Jesus verbreitete sich sehr. Und, jetzt kommt, große Volksmengen versammelten sich, um ihn zu hören. Interessant, wo der Schwerpunkt lag, ihn zu hören. Und natürlich von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Seht ihr da die Volksmengen, die da kommen? Der Traum eines jeden Predigers. Er aber, Vers 16, zog sich zurück und war in einer einsamen Gegend und betete. Da möchte man doch sagen, pure Dienstpflichtverletzung. Die Leute kommen zum Gottesdienst und der Pastor schwänzt. Liegt in seinem Wintergarten, Füße hoch und genießt die Stille mit seinem Gott, ganz privat. Aber ich erinnere, dass Jesus nie gesündigt hat. Ja, es gibt also Dienstprioritäten in allem, die wir getrost leben können und wir brauchen uns kein Gewissen machen lassen, irgendwelchen Leuten. Jesus hat hier fraglos gesellschaftliche Anstandsformen durchbrochen. Aber Anstandsform sagt noch nicht, ob es sündig oder nicht sündig zugeht. So lebte er seinen Zugang zu Gott in der Stille, trotz viel Arbeit. Die zweite Art, den Zugang zu Gott zu pflegen, beobachte ich bei einer Reihe von Christen, das geschieht bei ihnen durch Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das sind Menschen, die, wenn sie allein sind, kaum das Bedürfnis haben, mit Gott jetzt eine große Beziehung einzugehen. Dieser Menschentypus ist sehr stark geprägt in seiner mitmenschlichen Wahrnehmung. Man möchte fast sagen, der ist, als der Herr soziales Verhalten verteilte, haben die zweimal hier geschrien. Die lieben einfach die Mitmenschen. Die tauen auf mit anderen Menschen zusammen. Hier besonders die Christen. Wenn wir mal Matthäus 17 ab Vers 1 lesen, sehen wir, dass in der Heiligen Schrift solche Vorgänge auch Verheißung haben. Matthäus 17, ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihnen. Petrus aber begann und sprach: Herr, hier ist gut, dass wir sind. Wenn du willst, werden hier wir drei Hütten machen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Wir haben hier die typische Variante von Begegnung mit Gott in Gemeinschaft. Und deswegen tut eine Gemeinde auch gut daran, Gemeinschaft anzubieten, weil es einfach diesen Typus gibt. Der zu Hause würde dann nie auf Knien rumrutschen und das Angesicht des Herrn suchen. Aber innerhalb der Gemeinde, da lebt er auf, weil er entdeckt Jesus in seinen Schwestern und Brüdern und erlebt Jesus durch seine Schwestern und Brüder und wird dadurch gestärkt. So, Petrus, Johannes, Jakobus, diese wurden gestärkt in der Art und Weise, wie Jesus, Gegenwart Gottes, lebte. Und das wurde ihnen zur Stärkung. Und das war so prägsam für sie, dass sie dachten, also hier, da gehe ich gar nicht mehr weg. Das sind die Leute, in der Tat, wenn ich da in unseren Gottesdienst reingucke, morgens so ab 7:45 kommen die Ersten. Und das sind ganz bestimmte Leute. Nachmittags um 3:30, ne? Sind das so die Letzten, die dann gehen. Das geht morgens dann los mit Frühgebet und dann sind auch Dienstgruppen und so. Um 10 Uhr beginnt dann der Hauptgottesdienst. Irgendwann um 1 Uhr ist ein offenes Ende und dann gehen sie da ins Restaurant und machen Beziehungen und so. Also diese Typen im Hause des Herrn, in der Gemeinschaft der Christen, da blühen die aus. Da ziehen die sich geistliche Gegenwart rein für die kommenden Tage, wenn es dann wieder in den schnöden Alltag und die Firma zurückgeht. Ja. Und ich habe gelernt, diesen Typus zu schätzen, weil ich sehe auch innerhalb der Heiligen Schrift, wie man sich gegenseitig beschenken kann mit dem, was man an Gegenwart Gottes in sich trägt. Und auf diesem Weg beschenkt man sich gegenseitig. Und es ist auch eine Art von Zugang mit Gott. Ist das nicht befreiend? Und genießt das mal, nehmt das mal. Wichtig ist doch Gegenwart Gottes. Das ist doch entscheidend. Und nicht die Einhaltung irgendeiner gesetzlichen Regelung. Und lern mal auch zu deinem Typ zu stehen und lass dich nicht permanent eben unter diesem gesetzlichen Vergleichsdruck, was weiß ich, eines meditativen Christen bringen, der eine andere Lebenshaltung lebt, eine andere Disziplin lebt und darin fraglos Gott erlebt. Beeindruckend vielleicht die Gegenwart Gottes auch weitergibt durch Dienst und Gabe. So, also Zugang zu Gott durch Gemeinschaft mit anderen Christen war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist nur Raffen, ist Zugang zu Gott durch Bibelarbeit oder Wortgottesstudium. Es war ein Psalmist, der einmal beschrieb, wenn er das Wort Gottes liest, kommt er sich vor wie einer, der fette Beute macht. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Lüge hasse ich und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Oh, sagst du, das ist aber gar nicht konform mit dem, was du vorhin aus Römer 7 zitiert hast. Dein Gesetz liebe ich. Ihr müsst das so sehen. Wenn jemand liebt, tut er es freiwillig, dem Gesetz gemäß. Ein Beispiel. Ich habe eine 9 Jahre jüngere Schwester. Als sie Teenager wurde, mein Bruder und ich waren schon raus aus dem Haus, Studium und so weiter, eigene Lebensexistenz aufgebaut, war sie die Einzige, die zurückgeblieben war. Wir waren zu dritt zu Hause und meine Mutter fing auch wieder an zu arbeiten und integrierte nun meine jüngere Schwester mit in Hausarbeiten, wenn sie von der Schule kam. wusste sie, bestimmte Dinge musste sie tun, und dazu gehörte einmal in der Woche der berühmte Freitagsnachmittagsgrundputz des gesamten Hauses. Das war nicht ganz klein. So gab es da eine Aufteilung. Meine Mutter hatte Erdgeschoss, meine Schwester hatte das Obergeschoss. So haben sie es aufgeteilt. Und ich als Student damals kam öfters auch mal nach Hause übers Wochenende und kriegte dann mit, wie meine Mutter Samstagmorgen beim Frühstück nochmal nachfragte: Miriam, hast du schon die Wohnung oben sauber gemacht? Und sie: Oh nee, da bin ich gestern nicht zugekommen, aber das mache ich dann im Laufe des Vormittags. Ne? Dann war der Vormittag rum, beim Mittagessen: Kind, warst du schon oben? Nee, da ist jetzt noch was zwischen, aber ich mache das nachher. Und das war immer, es war eigentlich sehr viel Generve. Also sie war willig und auch einsichtig, dass das getan werden musste, und war auch in der Lage, das zu tun. Aber ihre Willenskraft war irgendwie dermaßen schwach, dass alle anderen Dinge wichtiger waren als dieses. Und dann habe ich mich gewundert, eines Tages, ich kam nach Hause, meine Schwester, hochroten Kopf am Saubermachen. Freitagnachmittag um 3 war ich da, sie putzte und putzte, was sonst in einer halben Stunde durch fertig war, dauerte diesmal fast bis zur Abendbrotzeit. Selbst das Erdgeschoss ging sie nochmal durch, wo meine Mutter eigentlich zuständig war. Und ich fragte meine Mutter: Was ist denn mit Miriam los? Nun sagt sie: Du weißt ja, sie ist verliebt und morgen kommt ihr Freund das erste Mal zu uns ins Haus. Und jetzt sage ich euch was. Plötzlich liebte sie das Gesetz. Das Gesetz der Reinlichkeit, das Gesetz der Hygiene und Sauberkeit. Nur was sie motivierte, das zu tun, war jetzt Liebe. Sie lebte plötzlich im Gesetz. Und zwar hingegebener als vor der Zeit, als das Gesetz noch auf ihr war. Sie hat eine andere Kraft in sich gehabt. Und genau davon schreibt dieser Mann hier, der Psalmist. Er sagt: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Es ist ein Geheimnis, wenn Gesetze, die wir lesen, durch den Geist Gottes lebendig gemacht werden und dann zu einer Lebenskraft werden. Und dann leben wir Gegenwart Gottes. Ich muss jetzt noch eine theologische Brücke schlagen. Wenn ihr mal an Johannes Evangelium 1. Kapitel denkt, wisst ihr, wie es gestern Abend auch Gott zitierte, oder war es hier oder woanders, weiß auch nicht, redet immer so viel, dass man liest: Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dass eben zwischen Wort und Gott überhaupt kein Unterschied ist. Und dass das Wort Fleisch wurde in Jesus Christus. Und wenn es jetzt um die Gottesbeziehung geht, dann können wir diese Gottesbeziehung tatsächlich am Wort festmachen. Jetzt muss ein Bild her. Stellt euch vor, ich komme von der Dienstreise, bisschen erledigt, lege mich aufs Sofa, wo meine Frau schon den Feierabend angefangen hat zu genießen, und ich lege mich daneben, schließe meine Augen und sie redet und teilt sich mit. Im Moment taste ich nichts, im Moment sehe ich nichts, ich höre nur. Aber ich fühle mich in ihrer Nähe und ich weiß mich in ihrer Nähe. Dein Wort, ihre Worte schaffen die Nähe. Und so auch der Zugang zu Gott. Unser Grundthema ist ja meine Beziehung zu Gott. Wie kann der ein oder andere Christ seine Beziehung zu Gott pflegen? Ganz gewiss durch Bibelstudium. Durch Bibellese. Ich weiß auch, zu Berührerzeiten, wenn wir unseren Fastentag hatten und Gebetstag, ich habe öfters die Bibel gelesen während der Zeit. Und da wurde man dann auch manchmal angestoßen vom Nachbarn und sagt: Du sollst doch beten und nicht lesen. Aber das sind dann diese engen Denkweisen, wie man Beziehung zu Gott pflegt. Man versucht dann, den anderen irgendwie zu pressen in eine ganz bestimmte Verhaltensform. Aber während man das Wort liest, kann Gott zu einem reden und dann wird man göttlich. Noch ein weiteres Beispiel. Als Dr. Martin Luther katholischer Priester in Ausbildung war, dann hat er in seiner Gebetszelle auch Schriften studiert und landet bei dieser berühmten Aussage, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und jetzt wurde plötzlich Christus in ihm präsent. Gegenwart Gottes fand statt durch Wort. Und dieser Mann stand dann auf mit diesem Teil Christi, denn Christus ist ja die Summe des Wortes. Die Summe des Wortes ist Wahrheit, Psalm 119, 160. Das Wort wurde Fleisch, das kriegen wir alles gar nicht auseinander. Das ist ein Paket, meine Beziehung zu Gott. Da gehört das Wort zu, weil Gott das Wort ist. Man kann nicht sagen, da ist Gott und hier ist meine Bibel. Nein, durch seinen Geist wird Gott zugänglich durch sein Wort. Und auf diesem Weg hat Martin Luther damals Christus offenbart in diese dunkle, dunkle Zeit, wo man seine Sünden durch Gelder zum Ablass brachte. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So wurde Christus offenbar durch diesen Mann. Und viele Menschen wurden gesegnet. Wie? Er hatte das Wort studiert und kriegte einen Gotteszugang. So, schreibt das auf als dritte Variante, Zugang zu Gott durch die Heilige Schrift. Die vierte Variante betrifft auch einen gewissen Typenkreis in der Gemeinde Jesu, nämlich Zugang zu Gott durch Aktion, im positiven Sinn. Ich kann dieser Variante auch was abgewinnen. Ich könnte jetzt nochmal den Text vom Eingang aus Markus 6, 31 nennen, wo wir auch unseren Herrn sehr aktiv gesehen haben. Ich weiß nicht, wenn ich also so ein Dauerurlauber wäre, wäre ich, glaube ich, geistlich gefährdet. Ich brauche irgendwo Verantwortung und Verpflichtung. Ich brauche die Ebene der Nächstenliebe praktisch, die Zuwendung. Das hält mich an der Stange in meiner Gottesbeziehung. Wenn ich also an David denke, der auch eine Zeit von Aktion im positiven Sinne für Gott gelebt hat und Gottes Segen und Nähe so oft erfahren hat dadurch, als der auf die Idee kam, seine Armee nicht selber einzuführen, sondern zu Hause zu bleiben und nach so vielen Jahren hingegebenen Dienstes sich mal bessere Zeiten zu gönnen, da geschah genau das, was unser Volksmund so schön treffend formuliert, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und dann guckt er also Bathseba da am öffentlichen Duschbad zu, begehrt sie und wird zum indirekten Mörder und Ehebrecher. Ein gesundes Maß an Dienstbereitschaft für die Sache Gottes präsentiert zugleich auch Gegenwart Gottes. Wohlwissend, dass Gott mich nicht liebt, weil ich ihm diene, sondern mich liebt. Also da bin ich auch ganz sicher, wenn ich den ganzen Tag, also mein ganzes Leben am Strand von Honolulu verbringen würde, ich wüsste, Gott liebt mich. Das ist so eine Grundlage, die ist in meinem Herzen wirklich drin. Dann kann man auch über Aktionen im positiven Sinne Zugang zu Gott kriegen, weil man nicht diesen Leistungsgedanken in sich trägt. Und doch, wenn du so gestrickt bist, dass du sagst, ich bin irgendwie so fruchtorientiert, ich muss Ergebnisse leben, mach das. Das gefällt Gott. Ich weiß, dass darin auch eine Gefahr ist, aber wenn dann unser Herr also noch nicht mal essen konnte, denke ich, bin ich in bester Gesellschaft. Dass unser Herr also auch recht aktiv lebte. Und ist es nicht so, während wir unseren Nächsten lieben durch unsere Diensthaltung, lieben wir denn nicht dann auch Gott? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst und verachtest deinen Nächsten, sagt Johannes in einem seiner Briefe. Und wir merken, dass eigentlich die Nächstenzuwendung zugleich auch Gottes Zuwendung ist, hier in Form von Dienst. Ist das gut? Also bitte nicht in engen Kategorien die Gottesbeziehung pflegen, sondern in der Weite. Einer, der eng sagt, okay, Kämmerchen zugeschlossen, genau wie es da steht. Herr, hier bin ich und so weiter. Und dann ist die stille Zeit ab. Und dann sagt man so, jetzt kommt der Alltag, der schnöde Alltag. Das war die schöne Zeit mit Gott und jetzt kommt die schwere Zeit mit dem Alltag. Wie wäre es denn, wenn man das eine tut, das muss man ja nicht lassen, und sagt, mit Gott gehe ich jetzt in diesen Alltag. Jetzt gehe ich rein und gehe zu meinem Beruf. Ich sage das auch den Leuten, die Autos reparieren oder Brot backen. Ich sage, macht doch einen super Dienst. Andere freuen sich über eure Arbeitsergebnisse. Macht das mal mit Gott. Ja, und verlasst Berufe, die andere Schaden bringen. Aber lebt Berufe, die anderen dienen. Vom Zeitungsausträger bis. Da gibt es so viel Dienstmöglichkeiten. Und das ist ja letztendlich unser Kollektiv, das so gebildet ist und letztendlich auch zusammenhält in unserem Staat, wenn eine Dienstgemeinschaft da ist. Und man kann mit jedem traurig sein, der arbeitslos ist oder ohne Dienst leben muss. Denn es ist seine Bestimmung. Er hat Gaben und die sollte er irgendwie versuchen zu leben. Während wir so also uns dem Nächsten zuwenden, muss ich gerade mal gucken, das war Variante 4, genau. Gibt es doch eine andere Variante, hier bei mir Nummer 5, Zugang zu Gott über seine Schöpfung. Das sind also jene, die also bei einem Sonnenuntergang oder Aufgang eine Gänsehaut im Heiligen Geist kriegen. Oder die sich in einem blumenbeschmückten Garten niederlassen und schon im Thronsaal der Gnade Christi sind. Das sind jene, die also Gewitterwolken am Himmel beobachten und die gewaltige Macht Gottes preisen. Das sind jene, die durch den Wald laufen und die Luft atmen und ihre Seele springt vor Freude zu Gott über das Schöne, was Gott in die Natur reingelegt hat. Soll ich noch weiter? Machen. Ja, so oft lesen wir das in der Heiligen Schrift. Ich will jetzt nicht all die Stellen so darüber bringen. Herr, ich preise dich für deine Hände Werk, wenn ich die Schöpfung betrachte, wenn ich den Mond betrachte, die Sonne. Eben das, was Gott geschaffen hat. Dann kommen Leute in Gottes Gegenwart. Ich weiß, dass es Extremisten gibt. Gerade in den großen Staatskirchen findet man sie. Wenn ich so im missionarischen Gespräch bin, dann sagen die Leute immer ganz abrupt, ich brauche nicht in die Kirche zu gehen und mit Gott zusammen sein. Ich schlafe am Sonntagmorgen schön aus, nehme meinen Hund und gehe durch den Wald spazieren und das ist mein Gottesdienst. Dann sage ich, gute Frau oder lieber Mann, das ist nur ein kleiner Bereich des Gotteszugangs. Es gibt noch mehrere. Aber schön, wenn Sie in der Natur Ihren Gott und Schöpfer preisen. Und wissen Sie, sein größtes Schöpfungswerk geschah vor knapp 2000 Jahren, als Gott Mensch wurde. Es gab schon so viele Menschen, die Gott sein wollten. Buddha, Mohammed und wie sie alle heißen. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und er wurde es durch Jesus Christus. Und dann komme ich auf das Zentrum zu sprechen. Man kann die Leute wohl abholen. Ich glaube auch, dass Leute, wenn sie das Geschaffene betrachten, einen Zugang zu Gott kriegen. Jetzt kommt mir der Schlüsselvers dazu, Römer 1. Da ist es zwar in der Negativform beschrieben, das betrifft dann die Leute, die die Herrlichkeit Gottes verwandelt haben mit Götzen. So, ich lese mal ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, Römer 1, Vers 18, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Das könnt ihr schon mal unterstreichen, Vers 19. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn seine Unsicht, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Damit sie alle ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Und dann kommt die Umkehrform, sondern ihre Überlegung in Torheit verfielen und ihre unverständigen Herzen verfinstert wurden, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden, haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Und dann kommt hier das Gericht der Homosexualität. Wir sehen also, Gott hat sich offenbart durch das Geschaffene. Gibt es ein schönes altes Lied, das einen Psalm vertont. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Hände Werk, schaffen durch dein Wort. Was ist da ein Menschenkind? Was ist da ein Menschenkind? Ein Menschenkind, dass du dich da seiner annimmst. Ja, schön. Ja, ist ja auch das Wort Gottes, ist alt, ja. Aber es lebt weiter. Es wird auch nicht überholt. So. Ja, ganz genau. Ganz genau, ja. Und der Psalm 148,3 sagt auch, lobt ihn, Sonne, Mond, lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne. Also der Mensch kann sich richtig mit dem Geschaffenen verbunden, denn er ist ja selbst auch geschaffen. Ich liefere jetzt gleich auch den Vers. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, die Sonne kennt ihren Untergang. Da wird also Schöpfung gesagt im Psalm 104, Vers 19. So, jetzt sind wir im Psalm 74, das ist das, was wir eben hier versuchten zu singen. Vers 15, du liest Quelle und Bach hervorquellen, immer fließende Ströme trocknest du aus. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, den Mond und die Sonne hast du bereitet. Du hast festgelegt alle Grenzen der Erde, Sommer und Winter, du hast sie geschaffen. Denk daran, der Feind hat gehöhnt, Herr und ein töricht Volk hat deinen Namen geachtet. Gib nicht den Raubtieren hin, deine Seele. Ja, das ist noch nicht ganz das, was ich suche, aber hier jetzt unter 2, ja, das ist vielleicht, okay, 72,7. Okay, vielleicht kann ich es in der Pause nachliefern. Ja, jetzt habe ich es, Psalm 8, Vers 4. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Psalm 8, ab Vers 4. Wir sehen das Geschaffene. Und ich möchte euch einmal kurz reinführen. Wir sind ja wirklich in Zeit und Raum begrenzt. Ihr wisst, dass die schnellste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Also nicht Strom, sondern Licht. Und in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurückgelegt wird. Jetzt rechnet man ja nicht nur in Lichtsekunden, sondern auch Lichtminuten. Zum Beispiel ist die Entfernung zwischen Sonne und Erde 8 Lichtminuten. Und nun rechnet man nicht nur so damit, sondern auch noch in weiteren Ebenen. Einfach nur, um diese Gottesbeziehung und Dimension auf uns wirken zu lassen. Es steht in Costa Rica das größte Radioskop der Welt. Es hat 400 Meter Durchmesser im Radius. Und nimmt Strahlung aus dem Weltall aus über 100 Millionen Lichtminuten, nein, Jahre. Das kann man gar nicht mehr denken. Ich habe Zeichentrick war das nicht, das war eine Filmkonstruktion über unser Weltall gesehen vor ein paar Monaten. Ich bin die letzten Jahre da sehr interessiert, was das Weltall betrifft. Und da wurde also unsere Galaxie gezeigt. Und in dieser Galaxie, in der wir uns bewegen, das ist also ein Milliarden von Sterne sich drin bewegen, die ständig auch in diesem Riesenall unterwegs sind. Und da wurde dann gezeigt, wo denn unser Sonnensystem ist, in diesem riesigen, milliardenschweren Galaxensystem. Und das war dann zu dem Zeitpunkt gerade hier an der kleinen Ecke, unter diesen Milliarden von Sternen, wo dann die Sonne ganz klein zu sehen war, Mond und Sterne, die sich da so. Und das war nur eine Galaxie. Und das alles dreht sich und wir jagen da durchs Weltall. Ohne NASA-Technik, alles, er hält alles zusammen, so steht es in der Schrift. Ja. Und da sind wir irgendwo in diesem Sternenwirrwarr auf einem Planeten, der seinesgleichen sucht in der ganzen Galaxie. Und da ist Leben, da ist Gottesbeziehung möglich. Und er hält das alles zusammen. Und das ist nur eine Galaxie. Es gibt viele Galaxien in diesem unendlichen Raum. Und da kriegt man dann zur Erkenntnis, dass alle, was weiß ich, 300 Jahre ganz bestimmte Sterne in unsere Nähe kommen. Oder alle 5000 Jahre ein bestimmter Stern. Unsere Astronomie ist schon ein hochinteressantes Fach, das das Gotteslob vermehren kann. Wenn ich anschaue deiner Himmel und deiner Fingerwerk, da kommt das Staunen Gottes. Das war unser fünfter Punkt, Zugang zu Gott über seine Schöpfung. Der sechste, wie ist deine Beziehung zu Gott? Nun, hier gibt es Leute, die sagen, ich habe Beziehung zu Gott, wenn ich Anbetung mache. Wenn solche Leute ein bestimmtes Lied hören, ein bestimmtes Instrument, bups, sind sie in der Gegenwart Gottes. Und das ist eine alte Variante. Denn es gab mal einen Propheten, sein Name ist Elisa. Der wurde von drei Königen aufgesucht und die wollten das Wort des Herrn von ihm haben. Und dann bestellte er den Saitenspieler, weil er war wahrscheinlich mit Gartenarbeit und seinen Gedanken gerade woanders, als die da vorbeikam. Und jetzt wollte er sich ausrichten, wie er denn nun das Wort des Herrn empfängt und bestellt halt diesen Saitenspieler. Und der fängt dann an, da summ, summ, summ. Und der Prophet kommt in Schwingung. Seine Beziehung zu Gott verdichtet sich. Er fängt an, innerlich mit Anbetung mitzugehen. Und er empfängt das Wort des Herrn für diese Könige. Ist das stark, ne? Meine Beziehung zu Gott, auch auf diesem Weg. Ich habe jetzt sonderbarerweise diese Stelle nicht aufgeschrieben. Dankeschön. Jetzt habe ich es. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn und er sagte, so spricht der Herr. So, benutzt die Anbetung nicht als Ritual oder als irgendwie ein Baustein eines Gottesdienstprogrammes, sondern wenn ihr in Anbetung Gegenwart Gottes lebt und er lebt, genießt das. Werdet Anbeter. Man kann sich auch hier trainieren und die Gegenwart Gottes selbst dann erleben, wenn alles da niederliegt. Man kann Gott preisen, egal was geschieht. Mir ist da der Habakuk ein großes Vorbild. Der hat hier in einer schweren Zeit gelebt. In Habakuk 3, Vers 17, das ist ein absoluter Depri-Text. Lasst das mal auf euch wirken. Der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung. Die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden. Kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken. Boah, wa? Hier würde ich sagen, haben wir einen Mann, der seinen Gotteszugang durch Anbetung und Lobpreis unabhängig von jeglichem Umstand aufrechterhält. Wir haben hier einen in gereifter Form. Einer, der durch Anbetung und Lobpreis sich den Gotteszugang immer offen gehalten hat, egal was passiert. Denn in Epheser 5, am Schluss des Kapitels steht es doch, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Warum? Römer 8, 17, weil uns alle Dinge zum Besten dienen, weil wir Gott lieben. Wir können durch diesen Gotteszugang sogar nicht nur unsere Seele stärken, unseren Geist stärken, sondern Umstände verändern. Ich gehe nun rein in den siebten Bereich und möchte mir damit ein bisschen widersprechen zu meinem Eingangsthema. Nummer sieben ist bei mir der sakramentale Zugang zu Gott. Es ist wahr, dass ich interessiert bin daran, dass Christen schnörkellos und natürlich sich in ihrer Gottesbeziehung entwickeln. Und deswegen spreche ich auch manchmal gegen Schnörkeleien oder auch, sagen wir mal, Systemverirrungen, wo man durch bestimmte religiöse äußere Erfahrungen denkt, das ist Gegenwart Gottes. Die Shaker, die Umfaller, die Preiser, die Kasteier, wie auch immer sie in der Kirchengeschichte immer wieder vorkamen. Und doch weiß ich, dass der Mensch manches Mal eine Art Krücke braucht. Und wenn es denn so ist, dass ein gewisses Lied dem Menschen eine Krücke ist und er sagt, das Lied und die Schwingung, die entsteht, ist noch nicht Gegenwart Gottes, aber die Erinnerung, was ich bei diesem Lied mit Gott einmal erlebt habe, weckt in mir den Glauben, dass ich neu Gott erleben kann, dann geschieht genau das Richtige. Das heißt, die Imitation ist durchblickt und stellt für uns nicht eine Kopie der Gegenwart Gottes dar. Oder die sakrale Kirche mit ihrem Orgelsound und dem Talar verkleideten Pastor. Das alles wirkt stimulierend, öffnend für die Gegenwart Gottes. Aber diese Leute durchblicken, es ist nicht die Gegenwart Gottes. Aber es öffnet mich für Gegenwart Gottes. So, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht durcheinander gebracht habe und diesen komplexen Sachverhalt verfilitiert habe. Denn die Bibel sagt, dass das Menschenherz ein Gemächte ist. Im Griechischen kann man auch das Wort Labyrinth nehmen. Wer durchschaut es? Und da ist ja Schweigen dann. Nur Gott durchschaut unser Herz und weiß, wie wir es zutiefst meinen. Und dort kommt unsere Hilfe her. Nun werde ich oft gefragt, auch als Pastor, wie kriegst du denn nun diese ganzen verschiedenen Typen unter einen Hut? Ich sage dann, durch Freiheit im Geist und durch Verbot gruppendynamischer Kräfte und auch Verbot oder Verweigerung von eben Gruppenzwängen. Und Gruppen bilden Zwänge, wenn man nicht dagegen spricht. Nicht? Viele haben das dann auch gemerkt, also als wir in vielen Gemeinden uns von einem bestimmten Gesangsstil verabschiedeten. Ich meine damit in ein Kirchengesangbuch gucken und Text lesen und zugleich singen. Das weg, dank Overhead-Projektoren konnte man nun das Haupt erheben und den Text vorne lesen und zugleich die Hände heben, weil man kein Gesangbuch mehr halten musste. Und dazu kam dann also auch noch die Einsicht, lass uns das im Stehen tun. Ein paar Anbetungsleiter haben dann Texte mit Stehen gefunden, einfach weil man früher keine Stühle kannte in den Synagogen. Deswegen war das normal. Aber gut, wir haben Stühle, müssen aber trotzdem stehen, wenn es dann jetzt an die Anbetung geht. Dann haben einige gemerkt, Mensch, hier geschieht ein Gruppenzwang und haben dann gesagt, wer stehen möchte, kann stehen, wer sitzen möchte, kann sitzen. Ne? Habt ihr auch so beobachtet, dass einige Leiter merkten, hier geschieht jetzt ein Gruppenzwang, den wollen wir durchbrechen. Und das muss man dann auch aussprechen. Ist zwar schwierig, wenn du sitzt und drei große Herren stehen vor dir, kannst du keinen Text mehr lesen, der da vorne. Aber das sind dann Randprobleme. Wie kriegen wir alle unter einen Hut? Das war also die Abschlussfrage jetzt hier zu diesem Thema. Wie kriegen wir alle unter einen Hut? Beim Zugang zu Gott. Lass die Freiheit. Ich habe diese Bibellehre wann gehalten? Am 19.11.2000. Weil ich gemerkt habe, es muss mal wieder geordnet werden. Viele Leute haben sich bekehrt. Dann dazugekommen, verschiedene Prägungen, gruppendynamische Diskussionen, was denn nun das Richtige ist und so. Und dann schießt man einfach Lehre rein vom Wort Gottes und sorgt wieder für eine freiheitliche Ordnung. Und die Leute atmen durch und fühlen sich in ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht verbogen. Gruppenzwänge verbiegen die Persönlichkeit. Und das sagen dann auch Leute manchmal nicht nur zum Vorteil. Mensch, du hast dich aber verändert. Du hast etwas von deiner Natürlichkeit verloren. Und Gott hat uns eine wunderschöne Natürlichkeit gegeben, die er heiligen möchte. Und wir brauchen uns nicht selbst verleugnen. Wir müssen nicht jemand anders sein. Wir können wir sein. So, im Prinzip bin ich durch. 8 Minuten früher als gedacht, weil ich noch 3 Minuten Fragen zulassen wollte und 5 Minuten dem Hajo geben wollte, der noch hier was abschließt. Bitte. Zunächst einmal, indem man sie bewusst macht. Man muss natürlich auch entscheiden, also unterscheiden. Es gibt Vorteile der Gruppe. Man kann sich gegenseitig motivieren und ergänzen. Und man muss die sogenannte Gruppendynamik fair analysieren. Auch, ich habe hier auch das Bibelbeispiel genannt, Verklärungsberg, in der Gemeinschaft in Gottes Gegenwart reinkommen. Das sind die positiven Effekte von Gemeinschaft und Gruppe. Und es gibt auch Leute, die brauchen die Gemeinschaft und Gruppe, weil sie haben so wenig Selbstachtung, dass sie ganz bestimmte geistliche Dinge nie allein tun würden. Das wusste der Herr auch, deswegen hat er seine Jünger zu zweit losgeschickt. Und dann kann man sich gegenseitig in seinen Schwächen stützen. Gefällt dir das?
Ja.
Schön. Okay, und dann aber auch die gefährlichen Dinge, wo denn die Leute also sagen zum Nächsten, du musst sein wie ich. Und da muss man sagen, Moment, das müssen wir schon ein bisschen, also wenn du den Christus in dir meinst, will ich versuchen, dass er auch in mir so Gestalt gewinnt bei dir, aber ich bleibe ich. Und mich hat Christus so angenommen, wie ich bin. Liebe Gruppe, mach das bitte auch. Ohne zwanghafte Vorgabe. Noch Fragen? Gut.
Ich könnte nicht sitzen.
Sehr gut. Leb deine Gottesehrfurcht in deiner Weise. Ich könnte jetzt sagen, wiederum steht geschrieben, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und wie gehst du mit Freunden um? Und trotzdem Freund. Wenn wir auf unserem Lager liegen, sind wir vor ihm. Steht oft in der Bibel. Selbst dort Gottes Beziehung. Ja, genau davon rede ich ja. Prägung, Gesetz, Erziehung, ja. Aber ich weiß genau um das, was Sie ausdrücken, weil es ist auch richtig und wahr, dass es einen Umgang mit Gott gibt, der mit einer großen Ehrfurcht ausgezeichnet ist. Ich erinnere mich an einige Momente, wo ich in der Gruppe zusammen war und wir, ohne dass jemand etwas gesagt hat, auf die Knie gingen, weil Gegenwart Gottes in einer ehrfurchtsgebietenden Art da war und jeder spürte, das ist jetzt dran. Es ist auch interessant, dieser Pastor Daniel, der aus Afrika von den Toten auferstanden ist, vielleicht habt ihr von ihm gehört, er wird ja auch in Berlin auf der PEC sein, er sagte, was er beobachtet hat oben im Thronsaal, vor dem Thronsaal des Herrn, bei den Engeln, ist, dass sie die Anbeter waren, die haben immer sich gleich verhalten. Mal standen sie, mal beugten sie sich nieder im Stehen, dann knieten sie sich nieder, dann erhoben sie wieder ihre Stimme, dann wurde der Gesang wieder leiser, wie so eine unsichtbare Dirigation oder ein Dirigent, der alles gleichmäßig führte. Und wir sind nun Menschen in unterschiedlichem Heiligungsgrad. Wir sind nicht alle gleichermaßen führbar von Gott. Deswegen läuft das auch so unterschiedlich ab in unserer Art der Gottesbeziehung. Es gibt Leute, die in ihrer Gottesbeziehung wesentlich vertrauter und geborgener sind und weiter auch entwickelt sind und auch vertrauter umgehen mit Gott. Und andere wiederum haben verschiedene Prägungen und ihr Gottesbild ist eng und deswegen verhalten sie sich entsprechend ihrem geistlichen Stand. Und wenn das eine Gruppe gelernt hat zu respektieren, dass wir alle irgendwo auch geistlich unterwegs sind, dann wird ein großer Respekt gelebt, ohne dass Druck ausgeübt wird und man sich gegenseitig stehen lässt. Also ich würde Sie nicht verurteilen, mit Ihrer Gottesehrfurcht zu beten. Bitte tun Sie es bei mir auch nicht, wenn ich so sitze und einen Computer auf dem Wein habe, inmitten der Gegenwart Gottes.
Ja.
Und wollen Sie sich noch weiter stören?
Nein, nee.
Gut. So, schön. Noch Fragen, bitte?
Gibt es auch Menschen, die mehrere von den Gebeten?
Sicher, ja.
Also ist nicht so fixiert.
Nicht fixiert, nein. Ob es Menschen gibt, die in mehreren dieser Gotteszugänge leben? Habe ich gesagt, ja, gibt es. Okay.